wichtigen Fragen. Vielleicht ist der ein oder anderen Blaise Pascal ein Begriff. Er war ein Genie. Er zählte schon sehr jung zu den führenden Mathematikern und Physikern seiner Zeit. Ein Mann der Wissenschaft. Doch seine Leidenschaft gehörte dem christlichen Glauben. Und Blaise Pascal forderte die Menschen mit seiner berühmten Wette heraus, entweder Gott ist oder er ist nicht. Worauf wollen Sie setzen? Das war so die Herausforderung, die dieser sehr intelligente und gebildete Mann an die Menschen richtete. Übrigens war er, wenn ich mich nicht täusche, sogar der, der die Grundlagen für unsere Rechnungsmaschinen gelegt hat. Das war wirklich ein sehr einflussreicher Mann in der Wissenschaft. Und die Frage stellt er, auf was würden Sie wetten? Worauf würden Sie setzen? Es ist eine außerordentlich wichtige Frage, die hier gestellt wird. Und wenn wir uns die Frage stellen, wie wir Gott entdecken, können wir das natürlich nur dann entscheiden, wenn Gott überhaupt existiert. Oder nur dann erklären, wenn Gott existiert. Und in der Dezemberausgabe, also in der Ausgabe von diesem Monat, vom PM-Magazin, haben wir diese Frage aufgegriffen und veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel Die Gottesformel. Untertitel: So berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit Gottes. Das ist also interessant, fand ich. Als ich das hörte, habe ich das natürlich sofort gekauft und gelesen. Wer will, kann das nachher gerne mal selber ansehen. Ich habe es auf dem Tisch dort hinten aufgelegt. Für die Berechnung verwendet der Autor Thomas Wasek die Bayes-Formel. Thomas Bayes war ein englischer Mathematiker und presbyterianischer Pfarrer. Nach ihm ist eine Formel benannt, mit der man Wahrscheinlichkeiten errechnet. Also nicht einfach die Wahrscheinlichkeit, ob Gott existiert oder nicht, sondern generell wird mit dieser Formel in ganz verschiedenen Bereichen werden Wahrscheinlichkeiten errechnet. Und diese Methode verwendet nun der Autor dieses Artikels, Thomas Wasek, um die Wahrscheinlichkeit der Existenz Gottes zu berechnen. Und korrekt hält er natürlich zuerst fest, von was für einem Gott er eigentlich ausgeht. Sonst kann man da überhaupt gar nicht drüber sprechen. Er sagt, wir gehen dabei von einer theistischen Gottesvorstellung aus, also von einem allmächtigen, allwissenden, ewigen und vollkommen guten Gott, der die Welt nicht nur geschaffen hat, sondern auch aktiv in sie eingreift. Interessant in diesem Heft, in einem wissenschaftlichen Heft wird jetzt praktisch von dieser These ausgegangen, dass Gott die Welt erschaffen hat, finde ich faszinierend, weil ich bin nämlich auch dieser Überzeugung. Und dass er sogar aktiv in die Welt jetzt heute noch eingreift. Und das Ergebnis von diesem Magazin ist sehr interessant. Nach 4 Indizien, wir haben so verschiedene Bereiche, die man dann abfragt, nachdem die bewertet wurde, schon nach dem 4. war die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Gott gibt, bereits bei 89%. Relativ hoch, finde ich. Aber die Wahrscheinlichkeit sinkt dann bei der Frage, warum es das Böse in der Welt gibt. Eine Frage, an der sich die großen Denker bis heute die Zähne ausbeißen. Was er fragt? Wenn Gott nicht existiert, wie wahrscheinlich ist dann die Existenz des Bösen? Und er beantwortet diese Frage, dass er schätzt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es keinen guten Gott gibt, wenn es so viel Böses in dieser Welt gibt. Wenn das Böse die Menschen derart dominiert, denkt er, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass es einen guten Gott gibt. Und diese Beurteilung lässt die Wahrscheinlichkeit der Existenz Gottes dramatisch unter 50% sinken. Und nach der Bewertung einer weiteren Frage steigt die Wahrscheinlichkeit erneut, Das Ergebnis dieser Berechnung von Bayes, mit der Bayes-Formel, lautet schlussendlich die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Gott, einen allmächtigen, allwissenden, ewigen und vollkommenen guten Gott gibt, der die Welt nicht nur geschaffen hat, sondern auch aktiv in sie eingreift, liegt bei 62%. Immerhin sind über 50%. Die errechnete Wahrscheinlichkeit, dass Gott existiert, ist größer nach dieser Berechnung als die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht existiert. Das ist doch eine wichtige Feststellung für unser Thema heute Morgen. Wenn Gott nicht existiert, kann man ihn auch nicht entdecken. Also, unsere Frage lautet, wie entdecken ich Gott? Würde Gott sichtbar in dieser Welt leben, dann wäre es einfach, ihn zu erklären und ihn zu entdecken. Man könnte einfach die Adresse angeben und sagen, geh dorthin, nimm dein Navigationssystem und dort wirst du ihn finden. Doch Gott steht über uns Menschen. Das haben wir auch gesehen. Das ist interessant, dass viele in diesem Interview eigentlich doch der Meinung sind, egal wie sie diesem Wesen sagen möchten oder nicht sagen möchten, viele erahnen irgendwo, es muss ein höheres Wesen geben, ein Wesen, das über uns steht. Und wenn Gott nicht über uns stehen würde, wäre er ja nicht Gott. Er lebt in einer uns nicht zugänglichen Dimension. In der Bibel finden wir wohl einige Begebenheiten, bei denen Menschen einen kleinen Eindruck von der Größe und Herrlichkeit Gottes bekamen. Mose zum Beispiel, der das Volk Israel aus Ägypten führte, er wollte Gott sehen. Vermutlich erhoffte er sich in dieser Begegnung Stärkung und Ermutigung für diese ungeheuer schwierige Aufgabe, die er hatte. Und Gott ließ sich von Mose erbitten. Er sagte ihm, ich werde in meiner ganzen Pracht und Hoheit an dir vorüberziehen und meinen Namen vor dir ausrufen. Nur eine Einschränkung machte Gott. Mose durfte nur einen Teil der Herrlichkeit Gottes sehen, denn sonst hätte er Gott in seiner vollen Pracht und Herrlichkeit gesehen, wäre er gestorben. Denn Gott sagt, trotzdem darfst du mein Gesicht nicht sehen, denn niemand, der mich sieht, bleibt am Leben. Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit ist unvorstellbar groß für uns. Kein Mensch kann ihm entgegentreten. Nur vereinzelt gab es, wie eben Mose, Menschen, für die Gott den Vorhang zur unsichtbaren Welt ein bisschen, einen Spalt öffnete, dass sie da mal hineinsehen konnten. Wir müssen uns damit abfinden, dass Gottes Wesen für uns, wenigstens solange wir in dieser Welt leben, unsichtbar ist und unsichtbar bleibt. Gott lebt in einer Dimension, zu der wir noch keinen Zugang haben. Trotzdem, es gibt eine Möglichkeit, Gott zu entdecken, die Möglichkeit zu erkennen, dass er existiert und in dieser Welt präsent ist. Das ist jedem Menschen möglich. Jeder, der hier drin sitzt, kann Gott entdecken. Und für den Apostel Paulus ist es kaum fassbar, dass es Menschen gibt, die den offensichtlichen Beweis, die offensichtlichen Hinweise auf Gottes Existenz einfach übersehen. Und so schrieb er, wie wir das schon gehört hatten, dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Gott selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Und was meint er denn? Was hat er uns Menschen so deutlich vor Augen gestellt? Ein junger Mann hat das exakt gesagt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Dieser junge Mann, der gesagt hat, wenn ich die Welt ansehe, wenn ich sehe, wie die Welt erschaffen wurde, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als anzunehmen, dass es einen Gott gibt. das ist genau das, was der Paulus hier sagt. In der Schöpfung entdecken wir Gott. Wer die Schöpfung betrachtet, muss zwangsläufig auf den Gedanken kommen, dass der Schöpfer dass der Schöpfung ein Plan zugrunde liegen muss. Wo ein Plan ist, muss aber auch ein Konstrukteur sein. Jemand muss diesen Plan sich ausgedacht haben. Das Prinzip von Ursache und Wirkung ist in unserem Leben überall erkennbar. Alles, was einen Anfang hat, musste von jemandem angestoßen werden. Wenn wir eine schöne Uhr betrachten, ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass diese Uhr jemand hergestellt hat, dass sie jemand konstruiert haben muss. Vor allem, wenn wir wollen, dass sie genau läuft. Und genau aus diesem Grund wird im Artikel von diesem Magazin die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Gott gibt, sehr hoch eingeschätzt. Es heißt dort nämlich Folgendes: Wenn unser Universum nun nur minimal andere physikalische Eigenschaften hätte, so wäre kein Leben möglich. Ja, der Kosmos würde womöglich gar nicht mehr existieren. Würde der Wert der Gravitationskonstante nur um wenige Billionstel, haben Sie gesehen, Billionstel abweichen, wäre das Universum längst kollabiert. Oder die Expansion wäre so stark gewesen, dass sich niemals Sterne und Galaxien hätten bilden können. Wenn Sie da nicht alles verstehen, sind Sie nicht die Einzigen. Aber für die, die es verstehen, ist es interessant. Ich denke, es gibt viele, die verstehen es besser als ich. Aber ich zitiere sie aus diesem Magazin. Das fährt er weiter. Und hätte die sogenannte Feinstrukturkonstante, die in der Chemie von großer Bedeutung ist, einen nur geringfügig anderen Wert, wäre es nie zur Verbindung von Kohlenstoffmolekülen gekommen, den grundlegenden Bausteinen jeder Lebensform. Bis heute können die Physiker den Wert von 15 Naturkonstanten nicht erklären. Für eine solche Ordnung in der Schöpfung, bei solcher Präzision, ist es praktisch undenkbar, dass dahinter keine ordnende Macht steht. Es ist unvorstellbar für unsere ganze Abläufe im Leben. Niemand würde glauben, dass ein Flugzeug irgendwie entstanden ist ohne Konstrukteur. Niemand würde in einem Haus leben wollen, wo nicht der Bauingenieur die Statik berechnet hat. Niemand. Wir leben mit dem Bewusstsein, alles, was entsteht, ist konstruiert und erdacht. Und Paulus ist sehr erstaunt darüber, dass viele diesen Sachverhalt nicht ernst nehmen. Sie verdrehen alles. Sie vertauschen die Wahrheit, die Gott sie hat erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Mit anderen Worten, statt den Schöpfer zu verehren, ihm zu danken, ihm zu bewundern, was er geschaffen hat, verehren Menschen die Schöpfung und die Geschöpfe. Wie wenn die Geschöpfe selbst Gott wären. Menschen vertrauen Steinen, Bildern und was auch immer. Sie fallen vor Denkmälern nieder, vor Götzen. Sie geben dem Geschaffenen eine Kraft, die es gar nie hat. Menschen verehren Menschen, wie wenn sie Götter wären. Dabei sind sie nur Menschen. Ein Kunstliebhaber, der die Werke von Tinguely liebt, der wird nicht seine Werke verehren. Wie wenn er sie sich selbst hergestellt hätten. Er wird die Werke bewundern und über die großartige Begabung dieses Künstlers staunen. Alles andere wäre komplett absurd. Wenn einer von diesem Tinguely steht da im Zürichhorn und denkt, ja wunderbar, wie sich diese Maschine erfunden hat, ich werf mich vor ihr nieder, es ist etwas Göttliches. Da würden alle denken, hey, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und mit Recht. Aber wenn ich sage, ja, ist faszinierend, was der Tengli hingekriegt hat, der war begabt, dann leuchtet das jedem ein, natürlich. Obwohl es so offensichtlich ist, lehnen doch viele Menschen ab, dass Gott die Welt erschaffen hat. Sie wollen, warum auch immer, den wahren Gott nicht anerkennen. Doch der Beweis seiner Existenz durch seine Schöpfung ist eindeutig und offensichtlich. Und Paulus sagt deshalb, die Menschen haben also keine Entschuldigung. Kein Mensch kann sagen, ich habe nicht gewusst, dass es Gott gibt. Das hat mir niemals jemand gesagt. Dann würde Paulus sagen, ja, selber schuld. Dann hast du deine Augen nicht offen gehabt, weil du wissen musst, Ursache und Wirkung ist ein Prinzip in dieser ganzen Welt, in der du lebst. Und das gilt genauso wie die Schöpfung. Du musstest zwangsläufig auf den Gedanken kommen, dass diese Welt einen Schöpfer haben muss. Übrigens finden wir gerade in dieser Ablehnung von Gott die Erklärung für das Böse in der Welt. Das Böse wird nämlich nicht von Gott verursacht, vom guten Gott, sondern von uns Menschen, die von Gott nichts wissen möchten, die lieber die Schöpfung als den Schöpfer verehren. Das PM-Magazin meint ja, dass die Wirklichkeit des Bösen in der Welt die Wahrscheinlichkeit eines guten Gottes sehr gering macht. Hätten Sie das anders beurteilt, so wie ich das beurteilen würde, dass eben nicht Gott böse ist, sondern dass der Mensch sich von Gott gelöst hat und deshalb böse ist, wäre die Wahrscheinlichkeit der Existenz Gottes bei fast 100% mit dieser Formel. Wenn sich ein Mensch von Gott löst und eigenmächtig handelt, dann heißt doch das noch lange nicht, dass es keinen guten Gott gibt. Wenn Sie ein Kind haben, das auf die schiefe Bahn gerät, Menschen ausraubt, verletzt oder gar tötet, wenn Ihr Kind sogar Ihnen Schaden zufügt, so kann man doch nicht den Rückschluss ziehen, dass Sie böse sind. Es heißt auch nicht, dass sie nichts dagegen unternommen haben, dass sie nicht versucht hätten, ihr Kind wieder auf einen guten Weg zurückzubringen. Vielleicht haben sie alles versucht, was man versuchen kann, aber es hat nichts genützt, weil ihr Kind eigenständig ist und über sein Verhalten selbst urteilt und entscheidet. Genauso wenig können wir, wenn wir Gott aus unserem Leben ausblenden, Gott die Verantwortung für das Böse in der Welt geben, das wir Menschen schaffen. Und so ist das kein Widerspruch, dass es einen guten Gott gibt und warum das Böse in dieser Welt ist. Und als zweites, ich entdecke Gott in einem einzigen Menschen. Der Menschheitsgeschichte gibt es einen einzigen Menschen, bei dem wir Gott entdecken können. Man muss sogar sagen, dieser Mensch war und ist Gott selbst. Der erste und etwas überraschende, geheimnisvolle Satz im Johannesevangelium heißt, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist geheimnisvoll. Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott und das Wort war Gott. Was hier als Wort bezeichnet wird, hat eine tiefere Bedeutung als das, was wir unter Wort verstehen. Es geht nicht um das geschriebene Wort, das hier erwähnt wird. Wenn ich jetzt ein Wort schreibe, das Wort. Im griechischen Grundtext heißt dieses Wort Logos. Und der Logos, das war die Bezeichnung für was Leben spendet. Also wenn jemand eine Blume betrachtet hat, dann fragt er sich, welcher Logos steckt dahinter, dass diese Blume wächst? Wer ist der Logos, der die Blume wachsen lässt? Wer ist der Logos, der den Baum wachsen lässt? Wer ist der Logos, welches Prinzip, welche Kraft steckt dahinter, dass aus jedem Samen, wenn ich Weizen säe, kommt überall Weizen raus? Was ist das Prinzip, was dahinter steckt, die Kraft, die dahinter steckt? Wer ist der Logos, der die Welt am Laufen hält? Das war die Frage auch der damaligen Philosophen, die Suche nach dem Logos. Es ist also eigentlich die Frage nach der Schöpferkraft, nach der Kraft, die hinter jedem Geschöpf steht. Die Frage nach dem Logos war die Frage nach Gott. Und deshalb schrieb Johannes das hier so faszinierend. Und für die damaligen Menschen, die sich mit dem beschäftigten, war das wie überraschend. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses Prinzip, das hinter allem Leben steht, das ist Gott. Und dieses Wort wurde nun Mensch. Das ist das Verblüffende. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Also nun ist Gott Mensch geworden. Dieses Wort wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Das geschah mit der Geburt von Jesus. Das ist der Bericht über das Weihnachtsgeschehen, wo wir darauf hin kommen, wieder auf die Weihnachtszeit. Gott besuchte die Menschen durch seinen Sohn. Gott wird Mensch, das ist die unfassbare Botschaft von Weihnachten. Und Johannes fährt staunend weiter. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Es gibt also nur einen einzigen Menschen, dem wir begegnen müssen, wenn wir Gott entdecken möchten. Und dieser Mensch heißt Jesus Christus. Der Mensch gewordene Gott. Die Jünger von Jesus waren sich dessen nicht immer so bewusst, als sie mit Jesus unterwegs waren. Philippus, einer seiner Jünger, sagte einmal, zeige uns den Vater. Also zeige uns Gott. Und Jesus war etwas erstaunt über diese Forderung und antwortete ihm, solange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Du sagst, ich soll dir Gott sein, obwohl du mit mir schon lang unterwegs bist. Und nun sagt Jesus ganz unmissverständlich, wie Philippus Gott entdecken kann. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. An einem anderen Ort sagt Jesus, der Vater und ich sind eins, untrennbar. Wer Jesus entdeckt, der hat Gott entdeckt. So ist das. Das ist tiefe christliche Überzeugung. Wer wissen möchte, wie Gott ist und was ihm am Herzen liegt, der muss sich ganz einfach mit Jesus beschäftigen. Er wird nicht darum herumkommen. Es gibt keinen Zugang zu Gott ohne Jesus. Wenn ich sage, ich glaube zwar an einen Gott, aber mit Jesus kann ich nichts anfangen, dann kenne ich den Gott, der sich in der Bibel offenbart und die Welt erschaffen hat, nicht. Gott gibt es nicht ohne Jesus, denn Jesus ist der Sohn Gottes, der in die Welt kam. Und im Neuen Testament steht, der Sohn Gottes ist gekommen und hat uns die Augen geöffnet. Damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Dieser ist selber der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Sehen wir das? Unzertrennlich. Gott Vater und Gott Sohn sind unzertrennlich. Wenn ich Gott entdecken will, komme ich nicht um Jesus herum. Wir können Gott entdecken, wenn wir in der Bibel lesen, insbesondere die Evangelien, und darauf achten, was Jesus sagt. Wir haben auch hier hinten kleine Evangelien, die Sie kaufen können oder mitnehmen, und einmal ein Evangelium durchlesen, darauf achten, was sagt Jesus, wer ist Jesus? So entdecken wir Gott, nur so. Aber entdecken kann man und kann nur jemand, der sucht. Ist ja klar. Wenn ich was verloren habe und ich es nicht suche, kann ich es nicht finden. Bei uns zu Hause muss dann die Mutter suchen, weil die am schnellsten findet. Ich weiß auch nicht, die Frauen finden immer die Sachen schneller bei uns. Aber wenn man nicht sucht, findet man es nicht. Eine von den ersten Fragen, wenn irgendjemand etwas verlegt hat, frage ich immer, hast du schon gesucht? Weil man findet nur etwas, wenn man sucht. Das musste die kleine Tochter eines Rabbiners auch schmerzlich erfahren. Die spielte mit anderen Kindern Verstecken. Sie hatte sich versteckt und die anderen mussten sie suchen. Und statt dass sie dieses Mädchen suchten, sind alle verschwunden. Und dieses kleine Mädchen stand da und wartete, bis sie gefunden wird. Und irgendwann hat sie dann auch mal realisiert, dass sie nicht mehr gesucht wird und ging dann traurig und heulend nach Hause und weinte bei ihrem Vater und sagte, wir haben Verstecken gespielt und keiner hat mich mehr gesucht. Und dann sagt ihr der Vater, Kind, Gott versteht dich gut. Er versteht dich besser, als du ahnst. Es muss für Gott ein riesiger Frust sein, dass so viele Menschen ihn gar nicht suchen, sich gar nicht drum mühen, obwohl es eigentlich offensichtlich ist, dass er existiert. Wer Gott wirklich sucht, und das kann ich Ihnen garantieren, für das würde ich sogar die Hand ins Feuer legen, weil ich weiß, ich muss sie ja nicht ins Feuer legen, weil sie werden mit Sicherheit Gott entdecken. Mit Sicherheit, wer sucht. Das kann man schon im Alten Testament lesen. Gott sagt dort, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Wer sich auf die Suche nach Gott macht, wird ihn entdecken. Und dass sie heute gekommen sind, zeigt ja schon, dass sie sich wenigstens mal darauf eingelassen haben, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Da kann ich Ihnen nur gratulieren dazu. Gott wird sich nicht unauffindbar machen. Wichtig ist einfach, dass wir uns ihm in einem gewissen Respekt nähern. Wir begegnen ja unserem Vorgesetzten normalerweise auch mit einem gewissen Respekt. Wenn wir das nicht tun, dann werden das nicht mehr lange unsere Vorgesetzten sein. So lesen wir schon im Alten Testament, Gott ernst nehmen ist der Anfang aller Erkenntnis. Wer ihn missachtet, verachtet auch Weisheit und Lebensklugheit. Oder Petrus erkannte bei der Begegnung mit einem römischen Hauptmann, dass es bei Gott nicht nur Juden Platz haben, das war so eine Annahme, die man früher gemacht hatte, sondern dass alle Menschen, jeder Mensch bei Gott eigentlich willkommen ist. Also jeder, der hier drin sitzt und jeder, der in Zürich und auf der ganzen Welt rumläuft, ist bei Gott eigentlich willkommen. Petrus war ein bisschen überrascht und sagte, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, welchem Volk jemand gehört, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Jeden. Jeder Mensch kann Gott entdecken. Gott lässt sich also von jedem gerne finden, der ihn mit dem nötigen Respekt sucht. Jesus sagte das auch einmal ganz deutlich. Jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Gott versteckt sich nicht, so dass er unauffindbar wäre. Sondern Gott will dir begegnen. Und wenn Sie sich ganz konkret weiter auf die Suche machen wollen, wenn Sie sagen, gut, das war mir jetzt vieles heute ein bisschen neu, vielleicht war das auch nicht neu, vielleicht beschäftigen Sie sich schon länger mit diesen Fragen. Aber wenn Sie sagen, es ist neu, ich möchte das ein bisschen noch vertiefen, bevor ich auch eine Entscheidung in meinem Leben treffe, wie ich mich zu Gott stelle, möchte ich noch Zeit haben, mich damit auseinandersetzen, dann möchte ich Sie zu diesem Seminar einladen. Das heißt Aufatmen, das Leben neu beginnen. Da werden wir die ganz verschiedene Fragen behandeln. Wer ist Gott? Wer ist Jesus Christus? Was meint die Bibel, wenn sie vom Heiligen Geist spricht? Was versteht sie unter Wiedergeburt? Es gibt dann so Einstiegsreferate. Man bekommt zuerst noch ein Nachtessen, ein Einstiegsreferat. Dann gibt es ein Dessert und dann kann man noch austauschen und die Fragen stellen, die einen da beschäftigen. Nutzen Sie doch diese Gelegenheit. Wir machen immer die Erfahrung, dass praktisch alle, die kommen, sehr gerne kommen. Und immer wieder sich freuen auf den nächsten Abend. Das ist ganz verblüffend. Und da möchte ich Sie einfach einladen, dass Sie sich Zeit nehmen. Wenn Gott existiert, und da bin ich der tiefen Überzeugung, gibt es doch nichts Wichtigeres, als dass wir uns als seine Geschöpfe einmal Zeit nehmen, uns die wichtigen Fragen zu stellen. Dann haben wir auch noch auf dem Büchertisch einige Bücher, wir haben auch Bibeln, wo Sie natürlich auch die benutzen können und kaufen und darin lesen. Der einflussreiche jüdische Rabbi Maimonides prägte einmal einen eindrücklichen Vergleich. Mit dem Erkennen Gottes sei es wie mit einem gewaltigen Berg, der in der Ferne aufragt. Viele lassen es dabei bewenden, diese eindrückliche Erhebung aus der Ferne ehrfürchtig zu bestaunen. Andere jedoch gehen näher auf den Berg zu, fasziniert von seiner Majestät. Sie entdecken dann beim Näherkommen, auf der Höhe des Bergmassivs steht ja ein imposantes Schloss mit Mauern und Türmen und Toren. Einige wollen es noch genauer wissen, sie besteigen den Burgberg bis zur Zugbrücke. Vor lauter Scheu wagen sie es jedoch nicht, noch weiter zu gehen. Sie meinen, sie hätten jetzt das Wichtigste schon gesehen. Dabei wartet drinnen im Festsaal der Schlossherr. Er sehnt sich danach, die Besucher willkommen zu heißen und sie zu bewirten. Ähnlich, so meint Maimonides, sei die Tragik bei vielen Menschen, dass sie gar nicht dazu kommen, Gott persönlich kennenzulernen. Da meint er, wie schade. Und man muss noch etwas hinzufügen, was Maimonides nicht, wo das Bild von Maimonides nicht so aufgeht, weil der Schlossherr, der sitzt nicht weit oben in seinem Schloss, hinter Mauern und Zugbrücken versperrt, sondern der Schlossherr hat das Schloss verlassen. Er ist uns Menschen entgegengekommen. Jesus ist in diese Welt gekommen und für uns greifbar und fassbar geworden, so dass auch sein Leben, sein Wirken aufgeschrieben wurde und wir das lesen können. Gott ist aus dem Schloss herausgekommen. Uns Menschen entgegen. Umso schwieriger zu begreifen, dass wir oft uns so störrisch gegen ihn wenden. Wie entdecke ich Gott? Wir haben gesehen, wir entdecken Gott besonders seine Existenz im Beobachten der Schöpfung. Und ganz persönlich entdecken wir Gott in Jesus Christus. Jesus ist der Mensch gewordene Gott. Er ist der Maßstab Gottes. Wer wissen will, wie Gott ist, muss wissen, wie Jesus ist. Und wir entdecken Gott, wenn wir ihn ernsthaft suchen. Kommen wir noch einmal auf Blaise Pascal zurück. Er wettet ja mit uns, entweder Gott ist oder er ist nicht. Worauf wollen Sie setzen? Die Lösung, die Blaise Pascal vorlegt, ist einfach und verblüffend zugleich. Er meint Folgendes. Wer auf Gott setzt, ein gläubiges Leben führt, hat Aussicht auf unendlichen Gewinn, das ewige Leben, das Himmelreich. Wenn Gott existiert, dann haben die Gläubigen eben gut gespielt. Existiert er nicht, so haben sie nichts verloren. Also ist es klug, auf Gott zu setzen. und sei die Wahrscheinlichkeit seiner Existenz auch noch so gering. Also Blaise Pascal meint, es lohnt sich in jedem Fall auf Gott zu setzen. Man ist immer auf der sicheren Seite. Und auf diese Aussage meint Thomas Wasek, der Verfasser dieses bemerkenswerten Artikels in diesem Magazin, es ist wahr, die Vernunft kann uns über Gott nichts Sicheres sagen, aber es ist immer vernünftig, mit Gott zu rechnen. Das ist wunderbar. Ich glaube, der Schlusssatz dieses Artikels. Es ist immer vernünftig, mit Gott zu rechnen. Nun, wenn ich da auf dieses Seminar aufatmen warten möchte, weil vielleicht schon länger sich mit diesen Fragen beschäftigt, der sich sagt, ich möchte eigentlich heute Gott begegnen. Ich möchte heute Gott entdecken. Der kann das auch heute tun. Denn jeder Mensch ist nur ein Gebet von Gott weg. Ein Gebet, in dem er vor Gott kapituliert, anerkennt, dass ich selber ein Geschöpf bin und dass er mein Schöpfer ist. Das kann heute geschehen und Gott wird aus dir etwas ganz Neues wachsen lassen. Und gerne gehe ich auch auf Fragen ein, Sie können mich gerne ansprechen nachher, wie Sie Jesus begegnen können. Wir hören jetzt ein Lied, das eigentlich die ganz zentrale Aussage vom christlichen Glauben macht. Das heißt, komm zum Kreuz, weil da Jesus für dich und mich gestorben ist, weil da Jesus die Schuld, die uns vor Gott trennt, auf sich genommen hat, weil da Jesus die Grundlage geschaffen hat, dass wir überhaupt Gott begegnen können, so ist uns Jesus entgegengekommen. Und wenn wir zu diesem Kreuz kommen, können wir unsere Schuld abladen und wir bekommen neues, ewiges Leben. So entdecken wir Gott. Und lassen Sie sich doch mit hineinnehmen in diesen Text. Komm zu Jesus. Lassen Sie sich doch von Jesus selber einladen. Denn er ist ja, der die Einladung ausspricht, nicht ich. Ich bin nur so praktisch einer, der das sagt, was hier drin steht. Jesus lädt uns ein. Komm zum Kreuz.